Kiez Corner mit Finn und Flippo. Der 13. Januar 2021. Herzlich willkommen im Kiez Corner, der Podcast rund um den Spieltag des FC St. Paulis. Mein Name ist Finn und ich bin wie immer nicht alleine hier, denn Flippo grinst mich in meinem Smartphone bereits an. Moin.
Moin, moin, grüß dich. Alles fit bei dir?
Ja, doch, läuft. Ich habe gerade eine fantastische Portion Matjes mit Hausfrauensoße gegessen und hab den Geschmack noch im Mund, während ich jetzt mit dir mich unterhalten darf.
Siehst du, da bist du mir schon mal einiges voraus, weil ich habe noch kein Abendbrot gegessen. Also es ist jetzt kurz nach 6:30 für diejenigen, die sich fragen, wann wir aufnehmen. Finn mit vollem Bauch, ich mit leerem Magen. Mal gucken, wie sich das in der Sendung...
Ja, ich habe mich auch so richtig vollgefressen.
Mal gucken, wie sich das so widerspiegelt von der Stimmungslage her gleich.
Naja, ich glaube, die Stimmung ist ja schon wieder ein bisschen besser als letzte Woche, auch wenn es eine Menge zu besprechen gibt, ne?
Ja, es ist mal wieder pickepacke voll und ich glaube, wir verraten nicht zu viel, dass wir uns vor einigen Stunden freudig ausgetauscht haben und eigentlich gestern Abend schon geplant hatten, die neue Folge aufzunehmen. Und mit den Entwicklungen des heutigen Tages, worauf wir ja sicherlich gleich nochmal zu sprechen kommen werden, dann doch noch einiges an neuen Input haben, worüber wir schnacken können.
Ja, hätten wir auch gar nicht mit gerechnet, aber heute sind nochmal zwei wichtige Nachrichten reingekommen, werden wir gleich besprechen. Ansonsten gibt es natürlich eine Spieltagsanalyse vom Spiel gegen Holstein Kiel.
Endlich macht es mal wieder Spaß, über Fußball zu sprechen.
Ja, herrlich, ne? Obwohl man darf auch nicht so, man muss ein bisschen vorsichtig sein, ne? Weiter geht's natürlich mit dem Kiezkicker der Woche und dem Dösbattle der Woche.
Ja. Genau.
Aber wir fangen heute an mit dem Tresenthema.
Wollen wir gleich mal reinstarten? Ohne großen Anlauf.
Machen wir das. Hier ist das Tresenthema. Flippo zeigt auf mich. Und Vertragsauflösung von Robin Himmelmann. Nach knapp 9 Jahren wird er den FC St. Pauli verlassen.
Ja. Also für mich, ich weiß gar nicht, ob es so richtig überraschend kommt oder doch vorhersehbar war. Ich würde eher sagen Zweiteres, also völlig aus den Wolken bin ich vorhin jetzt nicht gefallen, weil dieses ganze Thema sich ja jetzt nun schon über einige Wochen zieht und ich auch so das Gefühl habe, obwohl wir jetzt mit dem letzten Spiel so einen kleinen sportlichen Aufschwung hatten, gefühlt, also von den Ergebnissen her war es ja nicht so, aber weiß nicht, irgendwie bedrückt es uns alle doch irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja klar, also wie ich ja auch schon gesagt habe, fast 9 Jahre dem Verein treu gewesen. Einer, der den Verein wirklich gelebt hat. Ich glaube, einige tolle Spiele durften wir von ihm am Millerntor erleben. Wahnsinnig gute Paraden teilweise. Natürlich auch mal den ein oder anderen Ausrutscher. Und dass es jetzt so schnell alles geht, irgendwie kommt es doch überraschend. Also ich glaube, vor 2 Monaten hätte ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Und nee, absolut nicht. Vor 2 Monaten war die Situation ja aber auch einfach noch eine ganz andere, wo Himmelmann eben noch unangefochtener Stammtorwart war und den Kasten wie die vielen, vielen Jahre zuvor von den Braun-Weißen eben auch gehütet hatte. Und dann kam so die Zeit kurz vor Weihnachten, wo es dann eben zum Wechsel kam, Brodersen reingekommen ist, der dann eben auch nicht überzeugt hat. Wir haben es letzte Woche groß und breit thematisiert und dann eben dann noch ein neuer weiterer und die Degradierung Himmelmanns zum Torwart, der noch nicht mal mehr im Kader nominiert wird. Ja, also ich muss...
Durfte ja während der Woche nicht mal mittrainieren oder musste dann individuell mit Matthias Heinen trainieren. Also ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich finde das schon ganz schön heftig, diese Entwicklung. Und ich weiß nicht, was intern passiert ist, darüber möchte ich auch nicht urteilen, aber als Außenstehender hat mich das schon so ein bisschen mitgenommen und teilweise habe ich auch gedacht, da wird jemand als Sündenbock so ein bisschen dargestellt, weil irgendwie ein Sündenbock gefunden werden muss.
Ja, es ist irgendwie, ich finde, man muss es von zwei Seiten betrachten. Man weiß nicht, was intern abgelaufen ist, hast du vollkommen recht. Haben wir letzte Woche ja auch schon angesprochen. Ich finde, man muss es einmal von der menschlichen Seite betrachten und einmal dann auch ganz klar aus der sportlichen Sicht. Haben wir auch schon drüber gesprochen letzte Woche. Ich wiederhole mich da nochmal gerne und sage auch da nochmal, dass wir uns im Profi- und Leistungsfußball befinden. Und da gab es denn nun mal auch Anhaltspunkte, da einen Wechsel vorzunehmen, so anfällig, wie wir in der Abwehr waren. Menschlich ist es natürlich, wir wissen nicht, was intern abgelaufen ist, aber nach außen natürlich ein komplett komisches Bild. Ich finde es gerade ein bisschen brutal, was in den sozialen Netzwerken abgeht, was da in Richtung...
Ich habe mir ja so ein bisschen was rausgeschrieben.
Ja, kannst du gleich vielleicht mal vorlesen, ist ganz interessant. Da ist ja Andreas Bornemann momentan sehr der Mittelpunkt der Kritik und auch, finde ich...
Okay Göttlich.
Auch Okay Göttlich, hier, ja. Würde ich sagen.
Eigentlich alle drei, also auch mit Timo Schulz ist er jetzt auch nicht einer, der die letzten Spiele so in den Himmel gelobt worden ist oder auch von den Fans teilweise wenig in den Schutz genommen ist, fand ich.
Ja, also es gibt natürlich wirklich auch Anhaltspunkte für Kritik und ich finde das auch gut und richtig, das ist ein positives Zeichen, dass sich so viele immer noch damit auseinandersetzen und ihr Herz daran haben und dass deswegen auch viele Leute wahrscheinlich kränkt, was da abgeht, dass diese Trennung jetzt irgendwie nicht St. Pauli-like war, brauchen wir uns, glaube ich, überhaupt nicht drüber unterhalten. Aber mir ist das teilweise sogar bei all der Kritik, die sicherlich auch berechtigt ist, ein bisschen zu derbe, was da abgeht und was da geäußert wird. Das ist dann wiederum auch von Fanseite nicht ganz St. Pauli-like, finde ich so. Nochmal, ich kritisiere nicht die Kritik an sich, sondern die Art und Weise, wie sie geäußert wird. Aber gut.
Kannst du mal ein Beispiel einmal so nennen?
Ich habe es jetzt nicht griffbereit. Ich habe so viel gelesen die letzten Tage.
Oder meinst du so einfach... die verbale Ausdrucksweise von manchen in den sozialen Medien, oder?
Ja, zum einen das, die verbale Ausdrucksweise, die Wortwahl, aber auch, finde ich, gut, das ist aber auch Meinungssache, wie viele einfach wirklich das Ganze nicht objektiv genug betrachten. Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung.
Aber ist das nicht auch so ein bisschen St. Pauli-like, dass man mal sowas nicht sportlich betrachtet, sondern menschlich?
Ja, absolut. Ich finde das ja auch richtig gut, dass man bei uns jetzt einen kleinen Aufstand oder dass man sich bei uns jetzt darüber austauscht, dass man sagt, ey Leute, das geht so nicht in dieser Art und Weise, wie diese Trennung von Himmelmann abgelaufen ist. Also ich finde, dass menschlich, wie gesagt, nochmal, man kann es nicht oft genug wiederholen, wer weiß, was da intern vorgefallen ist. Himmelmann wird ja von überall als ein sehr, sehr herausragender und guter Mensch beschrieben und das ist so hab ich ihn auch immer wahrgenommen, obwohl ich ihn nie persönlich kennengelernt habe. Kenne es aber aus eigenen sportlichen Situationen, dass gerade bei Torhüterfragen häufig auch sehr, sehr viel Frust dabei ist, weil beim Torhüter gibt es nur Hopp oder Top. Entweder du spielst oder du spielst nicht und meistens, wenn du nicht spielst, bist du dann auch für längere Zeit abgeschrieben. Das ist halt anders als beim Stürmer, wo, wenn Matanovic mal ein schlechtes Spiel wieder macht, Makinok wieder sofort drinne ist oder mal für ein paar Minuten wieder die Möglichkeit bekommt in einem Spiel. Ich kann mir dann auch schon vorstellen, dass das in einer sportlich sehr frustrierenden Situation bei Himmelmann so war, dass man da auch Frust und Unmut, der völlig verständlich wäre, also kann ich komplett nachvollziehen menschlich, dass er den so ein bisschen hat raushängen lassen. Möchte ich ihm nicht unterstellen, ist aber nur, was ich für möglich halte. Warum es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Dazu kommt ja noch, dass sein Vertrag ja sowieso ausgelaufen wäre zum Saisonende und ich mir vielleicht noch gedacht habe, dass sie vielleicht auch schnell ein Signal gesetzt haben, so gesagt haben, ja, wir müssen uns nicht unbedingt darauf einstellen, dass die Weiterarbeit weitergeht mit dem Torwart und wir uns vielleicht auch auf die jüngeren Torhüter mit Brodersen und Smarsch konzentrieren wollen. Mit Brodersen hat es ja jetzt auch nicht so geklappt, wie man sich das denn vielleicht direkt vorgestellt hat. Der direkte Brodersen-Effekt war nicht da.
Ich glaube, da läuft der Vertrag sogar auch im Sommer aus. Kann das sein?
Da läuft der Vertrag auch aus. Und dann steht man nämlich mit keinem Torwart da. Dann hat man drei Torhüter weniger.
Genau, weil...
Oder wie lange ist... Stojanovic?
Bis ist ein halbes Sommer.
Jahr oder ein Jahr?
Bis Sommer ist er ausgeliehen.
Der ist bis Sommer.
Meines und dann Wissens hat man nach. Nämlich, also kann sein, dass wir jetzt Mist erzählen.
Ja, aber ich meine, soweit ich informiert bin... haben wir dann genau gar keinen Torwart mehr. Also Smarsch haben wir natürlich noch, aber so richtig verstehe ich nicht, wo das hinführen soll, jetzt mit einem ausgeliehenen Torwart. Ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, auch wenn er jetzt ein gutes Spiel gemacht hat.
Ja, also warten wir es mal ab.
Da hätte man auch beim Kaderumbruch, der letzten Sommer war, vielleicht noch ein bisschen expliziter darüber nachdenken können.
Ja, das stimmt wohl und das wurde wohl auch. Also wie man so hört, hat sich nach wie vor auch die sportliche Führung im Sommer schon dafür stark gemacht, dass da ein Wechsel stattfindet. Die Trainer haben da wohl noch auf die Stärken der Torhüter vertraut. Das hat man jetzt anders beurteilt im Winter. Deswegen gab es da wohl die Wechsel. Ja, nichtsdestotrotz bleibt halt bei dieser ganzen Trennung, die furchtbar wehtut für Robin, der ja 8,5 Jahre beim Verein war und ja auch irgendwie die Werte gelebt hat. Das ist nicht irgendwie so, dass man das auch so einfach rausred oder rausposaun und irgendwie wie so eine Floskel, sondern immer wenn irgendwelche sozialen Projekte beim FC St. Pauli anstanden, finde ich, in meiner gefühlten Wahrnehmung war Himmelmann einer derjenigen, der da ganz vorne mit dabei war und sich da engagiert hat, der also auch wirklich eine hohe Identifikation mit dem Verein hatte.
Vollkommen.
Und
ich glaube, das ist auch ausschlaggebend für den ganzen Unmut, der hier momentan zugange ist.
Ja, das glaube ich auch. Also wir müssen einfach mal gucken, wenn man das am Ende so als Fazit oder mit einem Fazit bewerten möchte, kann man ganz klar sagen, entweder ist da intern was vorgefallen, was das Ganze rechtfertigt, dann hat der FC St. Pauli aber ein großes Problem, wie sie es darstellen, weil es wurde dann unclever dargestellt. Oder der FC St. Pauli hat menschlich da einfach einen riesen Griff ins Klo gelandet die letzten Wochen, was die Personalie Himmelmann angeht. Der war seit Juni 2012 beim FC St. Pauli 8,5 Jahre, hat 184 Pflichtspiele gemacht für unsere Kiezkicker. Hat häufig genug sein Körper dahin gehalten, wenn da irgendwelche Dinge aufs Tor gefeuert wurden. Und die Werte und die Identifikation haben wir eben angesprochen. Das ist irgendwie ein unrühmliches und unschönes Ende. Menschlich haben wir drüber gesprochen. Robin selbst hat sich ja auch dazu geäußert und hat da noch vor ein paar Tagen oder letzte Woche bekräftigt via Social Media, dass er keinen Wechsel anstrebt. Sein Berater hat sich ja auch noch mal geäußert, seine menschlichen Fähigkeiten rausgestrichen und da noch mal auch wortwörtlich gesagt, dass Robin Himmelmann ein Mensch ist, für den man so ein bisschen durchs Feuer geht. Und jetzt am heutigen Tag hat Himmelmann ja auch gesagt, dass er sich das Ende definitiv anders hat vorgestellt. Aber ich glaube, und das ist wirklich jetzt so meine Abschlussbewertung, dass so, wie es jetzt gelaufen ist und diese einvernehmliche Trennung für alle das Beste ist.
Ich habe hier auch noch gerade ein Zitat von ihm von heute stehen, was du, glaube ich, auch schon gerade ein bisschen angedeutet hast. Da sagt er noch, leider hat die Entwicklung der letzten Zeit mir keine andere Wahl gelassen. Das klingt aber schon so ein bisschen so, als wenn der letzte Schritt von ihm kommt.
Ja, von wem da jetzt der letzte Schritt kommt, keine Ahnung, kann man definitiv so interpretieren. Und ich könnte es aus seiner Sicht auch absolut nachvollziehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja.
Ja, also ich war auch schon ein bisschen schockiert, dass, als ich dann gelesen habe, Anfang der Woche, Himmelmann darf nicht mehr mittrainieren, was da gleich die Morgenpost da alles Mögliche getitelt hat.
Das war irgendwie so ein weiterer trauriger Höhepunkt des Ganzen. Also jemanden aus dem Mannschaftstraining rauszunehmen,
ja.
Da war für mich so der erste Gedanke, okay, der hat vielleicht einen neuen Verein an der Angel. Dementsprechend nimmt man ihm jetzt aus dem Mannschaftstraining raus, damit er sich da nicht noch verletzt, auf eigenem Wunsch. Aber scheint wohl auch nicht so gewesen zu sein. Also die ganze Sache ist auf jeden Fall sehr komisch und sehr unglücklich abgelaufen.
Ich finde so ein bisschen die Außendarstellung, finde ich in dem Fall leider desolat, muss ich sagen. Also
ja, das stimmt.
Wie gesagt, wir können nicht urteilen, was vorgefallen ist. Irgendwie kommt mir das alles ein bisschen komisch vor.
Ja. Vielleicht kann man das ja zum Anlass nehmen. Also es wird Robin und die ganze Geschichte jetzt nicht verbessern, wie es gelaufen ist, aber vielleicht kann man das nochmal als Anlass für die Zukunft nehmen, dass es so, wie es gelaufen ist, auf gar keinen Fall wieder laufen darf. Aus Fehlern soll man ja irgendwie lernen. Unterm Strich bleibt einfach, dass das so nicht passieren darf. Und wie gesagt, ich finde, es ist für alle eine gute Sache gewesen. St. Pauli hat das Problem in Anführungsstrichen mit Himmelmann gelöst. Damit meine ich ihn jetzt nicht als Menschen oder als Person, auf gar keinen Fall, bitte nicht falsch verstehen.
Ja, spielerisch.
Sondern spielerisch. Du hast einen Torwart, der ist unglücklich, der überall ja auch Thema ist. Das merkst du ja in Fankreisen, in den Medien. Überall wird es thematisiert. So ist es vielleicht jetzt, dass die ganze Thematik auch in ein paar Wochen, in hoffentlich ein paar wenigen Wochen verflogen ist und uns nicht mehr begleitet, weil das ist ja auch ein Nebenkriegsschauplatz, den du absolut nicht gebrauchen kannst. Und Himmelmann, du hast es eben angesprochen, Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. In der jetzigen Situation, wie sie vor ein paar Tagen war, wäre der Vertrag wahrscheinlich auf gar keinen Fall verlängert worden. Er wird jetzt in den nächsten Monaten 32 Jahre alt. Das heißt, in der Situation, wo er jetzt gewesen wäre, mit einem halben Jahr Vertrag, glaube ich nicht, dass es so einfach in dem Alter für ihn gewesen wäre, einen neuen Verein zu finden. Das heißt, für ihn in dem Alter ermöglicht diese ganze Situation als freier Spieler ihm das jetzt doch deutlich einfacher, schneller und leichter einen neuen Verein zu finden. Ich wünsche es ihm auf jeden Fall.
Mir sind dann noch so ein paar andere Dinge so in den letzten Jahren eingefallen, wo ich irgendwie dachte, dass da irgendwie hinter den Kulissen irgendwie manche Sachen nicht stimmen. Da ist ein Alex Meyer Fußballgott gewesen, der mit einer wahnsinnigen Euphorie ans Millerntor gekommen ist, in der Winterpause, soweit ich weiß. War das noch? Damals natürlich noch mit anderen Sportchef, aber der ja auch dann schnell öffentlich auch gesagt hat, dass er das halbe Jahr da bleibt und den Verein wieder verlassen würde, weil irgendwas nicht drin stimmt. Dann waren die Sachen mit Müller-Deli, der ja auch relativ schnell dann plötzlich gegangen ist. Klar, das war auch einfach sportlich eine absolute Granate. Da war es jetzt vielleicht nicht so überraschend, aber auch ein Spieler, weiß ich nicht, hätte man vielleicht halten können. Oder wenn es da irgendwie intern besser abläuft, genau wie ein Henk Fährmann, Lieblingsbeispiel, was ja auch sehr überraschend war.
Ja, das ist aber alles noch was anderes, als so, wie es jetzt bei Himmelmann abgelaufen ist. Ne? Dieser ganze Prozess von der Nummer 1 zur Nummer 4, nicht im Kader berücksichtigt, Einzeltraining und vom Mannschaftstraining ausgeschlossen, das ist halt alles, also so habe ich das die letzten Jahre, kann ich mich nicht dran erinnern, beim FC St. Pauli nicht erlebt. Und ich bin froh, dass ich es bislang noch nicht erlebt hatte und bin auch ein bisschen traurig, dass ich es jetzt so erleben musste.
Das ist eigentlich, was ich eigentlich bei den anderen meinte, ist, dass die keinen Bock mehr auf den Verein hatten. Ja. Hatte man das Gefühl, kam so ein bisschen nach außen rüber, was ich absolut schade finde, was absolut traurig ist. Was auch jetzt vielleicht bei einem Fährmann persönliche Hintergründe hat, aber wo ich mir auch vorstellen kann, ja, wenn er sich so richtig wohlgefühlt hätte in Hamburg, dann hätte man ihn halten können. Auch ein Mats Müller-Deli, auch ein Alex Meyer Fußballgott. Und bei Himmelmann war es jetzt nochmal die komplett andere Richtung, da kam es vom Verein.
Ja, aber ich finde, weiß ich nicht, ob man das jetzt so pauschalisieren kann, wenn ich mir anhöre, ein Östigard, der hier sich sehr, sehr wohl gefühlt hat und hab da auch von vielen anderen Spielern, die uns verlassen haben, noch Töne im Ohr.
Der musste ja auch nur ein Jahr bleiben.
Ja, gut, das kann man vielleicht dann so rumdrehen. Also ich glaube nicht, da mag vielleicht intern was im Argen liegen, möchte ich dir gar nicht widersprechen, aber dass das jetzt so pauschal eine Katastrophe ist, möchte ich jetzt nicht behaupten. Mir fällt da gerade die ganze Situation um Boller ein, der nach seiner Karriere ja dann auch noch eine kleine Trainerkarriere beim FC St. Pauli gemacht hatte, unter anderem bei der U23. Und da gab es ja auch so ein bisschen Misstöne zum Ende hinten raus. Wo es auch nicht so ganz glatt gelaufen ist und Boller sich auch so ein bisschen vergrault gefühlt hatte von der Vereinsführung. Das war
auch. Oder jetzt auch im Sommer André Trulsen fällt mir noch als weiteres Beispiel ein, was ja auch relativ überraschend war. Aber ich glaube, das kam von Timo Schulz aus, dass er gesagt hat, dass er nicht mit ihm weiterarbeiten kann.
Gut, das finde ich aber auch legitim, wenn man sagt, man möchte einen Neuanfang machen und Timo Schulz soll ihn persönlich angerufen haben und ihm das erklärt haben. So hieß es damals, dann finde ich das auch alles in Ordnung. Bei Jan-Philipp Kaller zum Beispiel hat man es besser gemacht. Den hat man eingebunden in den
Fußball,
Verein.
Fußball, Gott.
Ja, also das ist so die menschliche Geschichte. Nochmal, was mich auch vielleicht doch nochmal, obwohl wir es ja eigentlich abhaken wollten, ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen wolltest, aber vielleicht doch nochmal kurz den Bogen zu Himmelmann zurückzuspannen. ich finde, dass viele das einfach sportlich nicht objektiv betrachten. Es gibt Anhaltspunkte, man muss es nicht machen oder hätte es nicht machen müssen, ihn als Stammtorwart abzusetzen, aber es gibt Anhaltspunkte. Tim vom Millanton hat da bei Twitter was ganz Interessantes rausgehauen und hat da nochmal ein bisschen mit Statistiken um sich geworfen und hat geschrieben, dass Himmelmann auf Platz 25 von 27 in der Rubrik Prevented Goals liegt und auch bei den Flanken am seltensten aus dem Tor rausgekommen ist. Also er hat die Stärken auf der Linie gehabt, aber überall anders hat er eben auch die Schwächen. Und deswegen schreibt er auch völlig richtig, und das kann ich nur so unterschreiben, menschlich schwierig, sportlich aber durchaus verständlich.
Ja, sportlich muss man sagen, ich glaube, ein Torwart, der nicht so richtig in das neuartige Fußballspiel passt, also der leider, weiß nicht, fußballerisch relativ schwach war. Es war eigentlich jedes Spiel, wo man einfach so einen richtig ganz krummen Abstoß gesehen hat von Himmelmann.
Ja.
Aber dafür wirklich auf der Linie über Jahre Bundesliga-reif, Erstliga-reif, aber fußballerisch.
Ja.
Ich fand, der hat da schon einige Dinger rausgehauen.
Ja, hat er, aber im Großen und Ganzen zählte er für mich jetzt nicht zu den Top-Torhütern, muss ich ehrlicherweise
sagen.
Ich sag ja auf
der Linie.
Ja, gut, okay, ja.
Aber wie gesagt, das dafür war das fußballerische vierte Liga. Und wie du schon sagst, ja, sportlich ist es vielleicht richtig menschlich schwierig. Und ich glaube, jetzt haben wir lange genug über das Thema geredet.
Genau, wünschen wir ihm und uns doch allen, dass er irgendwann nochmal ein volles Millerntor erleben kann. Vielleicht beim Abschiedsspiel.
Vielleicht ein letztes, ja.
Wenn er denn möchte, das weiß man ja auch nicht nach der Entwicklung der letzten Tage. Aber ich glaube, dass wenn er die Möglichkeit bekommt, wird er sich das nicht nehmen lassen. Und das hätte er sich dann nach so vielen Jahren auch durchaus verdient.
Hoffentlich stehen wir da überm Strich, dass das auch alles ganz entspannt möglich sein kann.
Ja, in einem Pflichtspiel wird es ja eh nicht mehr für den FC St. Pauli sein. Sondern irgendwie in einer Art des Abschlussspiels.
Das stimmt.
Wollen wir mal, heute war ja so ein bisschen, ich weiß, kannst du dich früher noch an TV Total erinnern, wo Stefan Raab an seinem Tresen stand oder saß und immer hin und wieder vorgestellt hat, was für ein Tag denn heute wäre? Dann kam das Datum und dann kam da irgendwie so ganz doof, heute ist der Tag des, weiß nicht, asiatischen Rotelchs oder sowas.
Und welcher Tag ist heute?
Ich habe vorhin den Tag als den Tag der einvernehmlichen Vertragsauflösung betitelt.
Okay.
Weil
du willst jetzt auf Boris Taschi ansprechen, weil
Himmelmann war ja nicht der Einzige. Genau.
Richtig. Das kam mir auch vor ein paar Stündchen noch eingesickert, dass Boris Taschi und der FC St. Pauli seinen laufenden Vertrag, der glaube ich bis 2022 noch laufen würde, dass sie ihn aufgelöst haben.
Ja. Was hast du dazu?
Das finde ich wiederum ist, glaube ich, einfach eine sportlich richtige Entscheidung. War oft verletzt, hat nie richtig Fuß fassen können. Ich glaube, in den Jahren, die er da war, insgesamt 30 Pflichtspiele gemacht. Kein Treffer, ne?
Ja, genau, 30 Pflichtspiele, nicht ein Treffer, nee. Also
ja,
für Boris Taschi lief es irgendwie alles andere als gut beim FC St. Pauli.
Richtig.
Wobei ich da auch immer wieder sagen muss, das habe ich von Anfang an gesagt, als sie ihn damals im Sommer 2019 ablösefrei vom damaligen Absteiger Duisburg geholt haben, hat er in der Saison bei Duisburg in 19 Spielen ein Tor gemacht. Da habe ich mich damals schon gefragt, ja okay, ablösefrei. Aber was ist das für ein Transfer? Warum verpflichtet man einen Stürmer, der in 19 Spielen ein Tor geschossen hat? Also da habe ich die Qualität einfach nicht gesehen.
Habe ich auch damals überhaupt nicht verstanden. Er hat das auch bestätigt, was er in Duisburg zuletzt gespielt hat.
Ja, das kann man so sagen.
War natürlich leider oft verletzt. Wünschen wir ihm, dass es in nächster Zeit nicht so sein wird bei seinen nächsten zukünftigen Vereinen oder beim zukünftigen Verein. War mittlerweile auch nur noch Stürmer Nummer 4?
Ja, also ja. Er hat auch diese Saison, also man kann ja wirklich jetzt unter Schulz behaupten, dass er seine Chancen bekommen hat. Es waren zuerst Kurzeinsätze, dann hatte er, glaube ich, auch Startelf-Einsätze oder Einsatz.
Schulz hat ihn ja auch gelobt, also öffentlich häufiger, dass er sich im Training immer voll reinhängt und.
Genau, und so zu Anfang der Saison hatte man so das Gefühl, oh, platzt da jetzt irgendwie der Knoten, kommt da was, was wir bislang irgendwie noch nicht so in der Art und Weise gesehen haben. Ja, aber es kam irgendwie nicht, er konnte die Chancen nicht nutzen, leider für ihn und für uns. Und du hast es richtig gesagt, 30 Pflichtspiele für Braun-Weiß, 0 Tore, 1 Vorlage, ist eine absolut bescheidene Ausbeute für einen Stürmer. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass das Ganze in nur, in Anführungsstrichen, 671 Minuten war. Also viel Einsatzzeit auf dem Platz hatte er dann auch nicht.
Ja, ich glaube, wir müssen das Thema auch nicht so weit aufmachen. Also finde ich eine richtige Entscheidung. Würde mir jetzt persönlich nicht so fehlen, aber wünsche ihm natürlich alles Gute.
Ja, das denke ich auch. Wird ja darüber spekuliert, so liest man, dass er nach Südkorea wechselt, zu den Pohang Steelers. Ich weiß, du bist großer Fan dieses Vereins, so wie du lächelst.
Ja, ja. Doch, kenne ich von FIFA.
Ach, guck mal an. Ehrlich jetzt.
Also ich meine, die sind auch relativ oben mit dabei in Hyundai-Liga oder keine Ahnung.
wir befinden uns auf wackeligem Terrain, glaube ich.
Ja, nee, der heißt, glaube ich, wirklich so.
Okay, müssen wir nochmal nachforschen.
Ist ja auch egal. Ja, viel Glück.
Ja, was ich so ein bisschen komisch finde, da würde mich deine Meinung nochmal zu interessieren. Himmelmann habe ich ja eben schon ausgeführt, finde ich nachvollziehbar, dass da eine Vertragsauflösung stattgefunden hat. Bei Tashi finde ich es jetzt ein bisschen komisch, muss ich sagen, weil aus meiner Sicht ist es doch so, selbst wenn du einen Spieler jetzt nach Südkorea abgibst, der eventuell keine Ablöse oder für den man keine Ablöse bekommt, dann ist das doch immer noch besser, als wenn man ihm jetzt dann zusätzlich bei der Auflösung noch eine Ablöse bezahlt. Und eine keine Ablöse, sondern eine Abfindung vom Vereinsseite. Das fand ich so ein bisschen komisch.
Ja, ja, würde ich mitgehen.
Aber wahrscheinlich war es da auch so, dass Tashi so viel verdient beim FC St. Pauli, dass da kein anderer Verein gesagt hat, das übernehmen wir, und er gesagt hat, nö, auf Geld verzichte ich dann doch nicht. Könnte auch sein.
Das kann auch sein. Ich wollte nur mal ganz kurz was einschmeißen. Die südkoreanische erste Liga heißt K-League.
Siehst du, haben wir das auch geklärt.
Jetzt komme ich auf Hyundai zu sprechen, und zwar der aktuelle Champion heißt nämlich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Jeonbuk Hyundai.
Siehst du?
Das wusste ich nämlich. Die spielen nämlich auch immer gegen Dortmund irgendwie in Freundschaftsspielen in Katar.
Faktenfan ist wieder da.
Ja.
Sehr gut.
Gut.
Was
ich glaube,
was ich schon überlegt habe,
so ein bisschen.
Wolltest du das Thema beenden?
Ja.
Ja, finde ich auch gut. Vielleicht als Schlusspunkt der ganzen Sache, was ich vorhin schon überlegt habe, als ich so ein bisschen durch Social Media gescrollt habe. Bornemann wurde viel kritisiert. Ich habe jetzt überlegt, wie romantisch wäre es denn jetzt und was für eine schöne Art der Versöhnung könnte es sein, wenn Andreas Bornemann nach dem ja stärker werdenden Gegenwind aus einigen Fankreisen, nicht nur aufgrund der Himmelmann-Sache jetzt, sondern auch aufgrund von anderen Dingen, mit einer Mats Müller-Deli-Verpflichtung eine Art Wiedergutmachung bietet.
Glaubst du daran?
Ich hoffe. Also die Hoffnung stirbt zuletzt.
Nein. Ich glaube mittlerweile nicht mehr daran. Ich glaube, da wird auch nicht mehr so viel passieren. Ich glaube,
der Innenverteidiger wird es vielleicht noch werden, aber ansonsten auch nicht.
Ja, aber ich glaube, das 1-1 gegen Kiel hat jetzt auch gereicht. Wir sind sportlich wieder da.
Steile These. Gute Überleitung.
Nee, das ist nicht meine These. Ich habe das Gefühl, das ist die These von manchen Verantwortlichen. Aber möchte ich auch nicht zu viel sagen.
Nee,
ich möchte nur mal ganz kurz meinen Vater zitieren, der gesagt hat, dass er zu Fuß bis nach Südspanien laufen würde, wenn Göttlich und Bornemann gehen.
Okay, gut. Dann bin ich mal gespannt, was die nächsten Wochen passiert und ob dein Vater seine Spaziergänge ausweiten muss. Bin ich gespannt. Ja, vielleicht um diesen lustigen Gedanken mit Mats Müller-Dilli vielleicht mal abzuhaken. Ich glaube, wir brauchen ihn inzwischen auch einfach nicht mehr, nachdem wir jetzt Marmoush haben. Der ist zwar nicht der Allheilsbringer, aber dann hättest du ja doch wieder einen deutlichen Überschuss an Spielern für den Offensivbereich.
Ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt, was noch passiert. Ich bin auch der Meinung, dass wir uns jetzt nach dem Kiel-Spiel jetzt nicht so in allzu hoher, positiver Sicherheit wägen dürfen.
Auf gar keinen Fall.
Weil eigentlich ist absolut nichts passiert. Wir haben einen Punkt geholt, alle anderen haben 3 Punkte geholt.
Das habe ich nämlich auch gesagt. Irgendwie ist es so eine richtig...
Es ist schon wieder eine richtige Euphorie da, was mich total ankotzt. Also ich habe das Gefühl, was jetzt irgendwie in den Medien steht oder was ich auch teils überall lese im Social Media, dass wir mittlerweile schon wieder irgendwo im Mittelfeld der Tabelle stehen. Aber
ja,
die Situation ist ja noch fast noch schlechter geworden, tabellarisch, als letzte Woche.
Ja, rein von den Ergebnissen her war es nämlich absolut kein erfolgreicher Spieltag für uns. Würzburg hat 2 Punkte aufgeholt.
Katastrophal.
Ja, Würzburg hat 2 Punkte aufgeholt. Der Abstand zu Braunschweig ist gleich geblieben. Und
Sandhausen knallt Heidenheim weg.
Sandhausen hat den Vorsprung auf 2 Punkte ausgebaut und hat auch noch ordentlich was fürs Torverhältnis getan.
Braunschweig hat auch 1 Punkt geholt, ne?
Ja, Braunschweig ist gleich geblieben, der Abstand. Also rein von den Ergebnissen her überhaupt nicht gut. Aber man muss ja auch sagen, wir hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, den Dreier zu holen. Lag ja nicht außerhalb des möglichen Bereiches. Vielleicht gute Überleitung, um mal über das Spiel zu sprechen am vergangenen Samstag.
Ja, so alles im allen. Ich habe es leider nur so ein bisschen auf einem Auge mitverfolgt, beziehungsweise saß im Auto und hab dann eher so Sky Go als Radio benutzt.
Ich dachte, du wärst wieder verkatert gewesen.
Nein.
Gut.
Ich bin mitten in der Endphase meiner Bachelorarbeit. Da geht nur ein Bier am Abend momentan.
Sehr vorbildlich, sehr löblich.
Da können wir in 3 Wochen nochmal drüber reden.
Was hast du denn mit deinem ein Auge und Sky Go als Fußballradio mitbekommen vom Spiel?
Ja, man muss sagen, also ich hab mir die ersten 10 Minuten auf einer Raststätte angeguckt und die zweite Halbzeit habe ich auch so geguckt. Also,
ich stelle mir das gerade bildlich vor.
Ja, das mache ich öfter.
Erzähl ruhig weiter.
Es hat mir spielerisch alles tatsächlich sehr, war angenehm.
Endlich mal wieder.
Es war von Anfang an irgendwie... sie waren direkt präsent, sie waren wach, hatten direkt richtig geile Chancen. Ich spreche jetzt auf die Marmoush-Chance, diese Doppelchance an.
Wo Burgstaller auch noch mit dem Kopf irgendwie was hatte, in der 8. Minute, glaube ich.
Genau, 8. Minute. Ja. Klar, dann hat man auch wieder schnell so eine Anfälligkeit gesehen, wo da Bubala fast den Ball da ins eigene Tor gezielt hat, dass man halt solche Konter, auf die muss man einfach aufpassen. Aber ich fand, wir haben gegen Holstein Kiel gespielt, Platz 2. Die Mannschaft war wach, die Mannschaft war präsent. Hat mir alles insgesamt ganz gut gefallen.
Ja, also zumindest war das ein Auftritt, den man nicht unbedingt erwartet hatte. Kiel kam als, du sagst es richtig, 2. Platzierter ans Millern-Tor und als ein Team, was auswärts in dieser Saison noch ungeschlagen war, hatte dazu hat immer noch die beste, mit einer der besten Defensiven der Liga. Und ich finde, dafür haben wir es gut gemacht. Es war ja in der Startaufstellung dann auch wieder einiges an neuem Personal im Vergleich zum Würzburg-Spiel. Ich finde für mich absolut überraschend, dass Guido Burgstaller mit dabei war. Marmoush war als Neuzugang irgendwie zu erwarten, fand ich. Hinten wurde auch wie zu erwarten umgebaut nach der Rotsperre von Knoll und der Gelbsperre von Olsson, der ja zum Glück am Wochenende wiederkommt. Und dann im Tor, dass unser Neuzugang Stojanovic dasteht, war irgendwie auch zu erwarten. Und ich finde, dafür war der Verein nicht zuletzt, auch aufgrund unserer beiden Neuen in der Offensive, Marmoush und Burgstaller, die dann wieder der da wieder mit dabei war. Das war erfrischend, fand ich.
Ja.
Weil man es vielleicht auch nicht so erwartet hat. Aber du hast es natürlich richtig angesprochen. Ich glaube, in der 13. Minute war es, da können wir echt von Glück reden, dass wir nicht den Gegentreffer bekommen. Bartels kommt über links, legt quer und Yannis Serra verpasst in der Mitte wirklich um Millimeter das Tor. Das hätte auch gut ins Auge gehen können.
Und wenn sowas dann passiert, dann stehst du natürlich wieder blöd da.
Es wäre also mal wieder das typische FC St. Pauli-Gegentor gewesen. Früh
das wäre auch dumm. So ein typisch. Ja, sowas kriegst du halt auch, wenn du da unten drin stehst, bekommst du dann auch mal so ein Gegentor. Und da hatten wir auch mal das nötige Glück, was wir dann auch mal endlich mit uns haben hier.
Ja.
Und vorne, wenn du da mal die Chance dann nutzt, ich meine, die Chancen waren da.
Ja, nach 20 Minuten hatte Marmoush wieder einen Abschluss, der auch ganz gut war. Der hat echt gut performt in dem Spiel. Sprechen wir gleich bestimmt noch mal ein bisschen drüber. Er hat viel die Wege in die Tiefe gesucht, viel versucht, das Spiel irgendwie an sich zu reißen. Burgstaller kam auch zu der einen oder anderen Möglichkeit noch, auch nach einer Ecke. Und ich finde, bei Burgstaller, das war dieses Element, was uns auch wirklich im Spiel noch gefehlt hat. Der hat Bock.
Den merkst du, der geht in jeden Zweikampf rein, der pusht die Leute an. Das ist was ganz anderes, als wenn du dann Mackinock, ein Tashi oder ein Matanovic würde ich jetzt noch rausnehmen, junger Spieler, da vorne drin stehen hast, die da halt, das sind Stehspieler teilweise. Jetzt ist es jetzt gar nicht böse gemeint, es ist einfach so ein Stehstürmer und Burgstaller, der hatte einfach die Power, die er mitbringt. Hat auch ein größeres Laufpensum, als ich gedacht hätte.
Ja, da waren wir, glaube ich, alle überrascht nach der langen Pause, wie lange der durchgehalten hat.
Ja.
Ja, und er war vor allem, er war auch dieses eklige Spiel. Hier mal einen Ellbogen raus.
Eine Wühlmaus,
kämpferisch war unterwegs, läuferisch war unterwegs, war auch von der Verbalität laut auf dem Platz. Ähnlich ja auch wie der Torwart dann hinten. Auch wenn Kiel dann so nach 20 Minuten etwas stärker geworden ist und reingekommen ist, haben insbesondere die beiden mir richtig gut gefallen. Und wir haben als komplettes Team irgendwie mehr Präsenz gezeigt, sind dann auch mal vors Tor gekommen, waren in den Zweikämpfen da. Also das war schon sehr vernünftig. Dann hatten wir so eine kleine Phase vor der Halbzeit, wo Kiel die eine oder andere Möglichkeit nochmal hatte. Meffert hatte einen Kopfball nach einer Ecke, der knapp an der am Pfosten vorbei ist. Dann hat Stojanovic nochmal herausragend pariert, als Yannis Serra aus wenigen Metern das Ding eigentlich nur noch hätte einschieben müssen. Dann war auch wieder ein bisschen Glück gehabt. Aber
das ganz kurz deine Meinung zu Stojanovic. Ich fand gerade, dass er verbal sehr lautstark und präsent war, was mir sehr gut gefallen hat. Also für einen, der seit einer Woche in der Mannschaft ist, hat mich das sehr überzeugt.
Ja,
das fand also man hat ihn sehr oft gehört, wie er rumgebrüllt hat. Also ich konnte es ja nur hören. das hat mir gefallen. Und klar, ein paar Timing-Schwierigkeiten hatte er manchmal bei der Ecke. Ist jetzt zum Glück noch nichts Schlimmeres passiert, aber präsent war er.
Ja, es gab auch den einen oder anderen Wackler durch Abstimmungsprobleme. Ich glaube, mit Bubala war das eine Mal. Ist natürlich völlig normal, wenn man irgendwie gefühlt zwei oder drei Trainingseinheiten, ich glaube noch nicht mal, miteinander absolviert hat. Das wird sich vielleicht alles legen. Also ganz souverän war es nicht. Mit ein, zwei kleinen Wacklern dabei. Einmal musste er noch nachgreifen. Aber das war alles völlig in Ordnung. Ich glaube oder hoffe, dass er konstant bleibt und das, was er dann in den meisten Situationen und Aktionen auch gezeigt hat, die nächsten Wochen bestätigt. Und dann kriegen wir es vielleicht auch nochmal hin, was wir diese Saison noch nicht einmal geschafft haben, nämlich zu Null zu spielen.
Ja, das wär's mal. Du hast die Spielzusammenfassung bei dir wahrscheinlich auf dem Plan stehen.
Ja, ich habe es nämlich tatsächlich ganz geguckt. Also dann war auch irgendwie Halbzeit. Da habe ich für mich nur irgendwie feststellen können, dass das für mich persönlich die beste Halbzeit seit Monaten war, weil wir leidenschaftlich waren. Wir haben gekämpft, wir haben Willen gezeigt, haben den Ball teilweise sogar laufen lassen. Marmoush und Burgstaller
haben gegen Kiel gespielt.
Burgstaller und Marmoush als belebende Elemente hatte ich erwähnt. Die Chancen waren da, Präsenz, Ausstrahlung. Burgstaller, der auch immer mal wieder Räume freigemacht hat für die Spieler, die dahinter unterwegs waren. Und ich finde auch defensiv standen wir ein bisschen kompakter und stabiler. Kiel hatte dann in der ersten Halbzeit zwar noch ein, zwei gute Möglichkeiten, die ich eben angesprochen habe. Du kannst aber auch nicht alles verteidigen gegen so ein Top-Team der Liga. Ein intensives Spiel, was dann in der zweiten Halbzeit noch mal ein bisschen mehr Spaß gemacht hat wieder, besonders zu Beginn.
Denn da kam die pure Gewalt von Omar Mamouche zum Einsatz.
Wie hast du...
Geiles Tor.
Wie hast du denn das Tor erlebt, so mit deinem einen Auge und deinen Ohren?
Ich überlege gerade, ich war da schon zu Hause, ich habe das gesehen.
Ach geil, okay, ja.
Da habe ich doch ein bisschen mehr gesehen, stimmt. Hab mich gefreut.
Ja, also er hatte ja sogar... Also,
geiles Ding einfach. Also muss man sagen, momentan, ich glaube, mein favorisiertes Tor der Saison.
Hui, boah, da habe ich jetzt gar nicht alle drauf.
Ich auch nicht, aber mir fällt gerade kein besseres ein.
War schon ein richtiger Hammer. Er hatte ja auch ein paar Minuten... War schon ein
richtig geiles Ding.
Ein paar Minuten nach der Halbzeit, also nur ein paar Minuten vor dem Führungstreffer, hatte er ja schon mal eine Tormöglichkeit gehabt nach einer Umschaltsituation. Und dann kam eben diese 52. Spielminute, wo Mamouche als bis dato oder im kompletten Spiel bester St. Paulianer auf dem Platz sich belohnt hat für seine Leistung und getroffen hat. Kieré hat nach einem Konter, den wir, kleinen Mini-Konter, den wir gefahren haben, aus dem Zentrum heraus nach rechts auf den freistehenden Mamouche rausgepasst und der hat das Ding einfach nur noch eingeschweißt. Mit aller Gewalt, wie du sagst.
Mit purer Gewalt, mit steht hier.
Purer Gewalt. Ja, geiles Ding.
Ja, und dann kannst du danach das 2-0 auch erzielen.
Muss ich dich korrigieren? Musst nicht? Du erzielen. Du musst es Ach so, einfach ja. erzielen.
Ich dachte, was habe ich denn jetzt hier?
Ich bin durchs ganze Wohnzimmer gesprungen und habe mich so aufgeregt. Also ich habe den Ball schon drin gesehen, nach dieser geilen Drehung, die er da gemacht hat, wo er mehrere Kieler Defensivspieler mit dieser Körpertäuschung ins Leere hat laufen lassen und ist dann letztlich an Gelios, dem Kieler Keeper, gescheitert. Das war die richtig fette Chance zum 2-0 und ich glaube, so wie das Spiel bis dahin gelaufen ist, dann wäre es das auch gewesen.
Ja, haben wir schon angesprochen. Es war einfach, wir waren endlich mal präsent, wach. Und wenn man dann so ein Ding noch bekommt, mal eine 2-0-Führung, das ist jetzt auch schon ein Weilchen her, Heidenheim das letzte Mal, oder insgesamt mal eine Führung, das ist ja auch mal schon mal was ganz Schönes.
Ja, mal nicht in Rückstand geraten, ist auch diese Saison ungewohnt gewesen.
Das ist ja sowieso schon eine absolute Rarität, die wir da miterleben durften.
Ja.
War jetzt auch nicht von so langer Dauer, aber sie war da.
Sie war da, ja, und das Gegentor war ärgerlich. Wie hast du das erlebt?
Ja, war absolut ärgerlich. Also das war wieder irgendwie eine komische Zustellung da hinten, fand ich. Spieler standen zu weit weg von Torschützen.
Ja, absolut. Mees. Den ich übrigens auch gerne bei uns gesehen hätte. Wurde ja auch mal mit uns in Verbindung gebracht.
Ja, genauso wie Wahl auch, Innenverteidiger, stand auch mal vor, ich glaube, letzten Winter oder so mal auf der Liste vom FC St. Pauli. Ich glaube, Bubala und Rigala waren die beiden, die da so ein bisschen zu weit weg von ihm standen.
Ich weiß nicht, wer es war, aber es war mal wieder eine Flanke, eine Hereingabe, die wir nicht verteidigt bekommen. Unsere große Schwäche, wo wir immer brennen bei hohen Bällen, die reingeflankt werden. Und da kann ich es tatsächlich absolut überhaupt nicht nachvollziehen. Ich glaube, es war nach einer Ecke. Finn Bartels hat den Ball dann nochmal und wir stehen wirklich mit gefühlt 8 Leuten im 16er bei der Flanke. Und
sind nicht bei den Männern.
Ja, und dass der Kieler dann so viel Platz da hat, ist für mich absolut unverständlich und blind verteidigt. Und auch so gut wir das übers Spiel gemacht haben, das musst du abstellen, weil ansonsten wird es in den nächsten Wochen auch schwierig. Weil wenn du jemanden so direkt im Zentrum völlig frei vorm Tor lässt, ja, das ist ein Geschenk gewesen.
Ja, und dann, da kommen wir ja schon wieder zu diesen beschissenen individuellen Fehlern. Es hört ja nicht auf. Es ist ja immer irgendwie, wo man sagen kann, das kannst du oder musst du vermeiden.
Ja.
Ich habe das Gefühl, mittlerweile wirklich bei jedem Gegentreffer müssen wir darüber reden.
Ja, also das ist einfach... dieser Gegentreffer war absolut unnötig und dumm. Ich habe eben ausgeführt, warum. Ich will mich auch eigentlich mehr gar nicht darüber aufregen. Zumal, was noch bitterer war, Kiel hatte ja auch nicht viel mehr. Die haben in der zweiten Halbzeit, ich fand, Kiel war nach dem Seitenwechsel schwach. Wir haben es auch gut gemacht, aber Kiel war einfach nicht gut auch an diesem Tag. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Die haben nicht eine ihrer besten Leistungen da abgerufen. Also wir haben es vernünftig gemacht. Kiel hatte keinen Sahnetag und die haben auch in der zweiten Halbzeit kaum aktiv was nach vorne gestalten können. Lee war nicht gut, fand ich. Bartels hat es hin und wieder versucht, aber war auch glücklos. Ja, das hättest du dann vielleicht auch einfach mal nutzen müssen, um diesen dreckigen Sieg zu holen zur Wende.
Ja. Den wir jetzt natürlich immer noch nicht haben. Und wir haben es angesprochen, dafür Würzburg gewonnen. Sandhausen, ganz wichtiger Dreier. Und schon stehen wir da wieder so da, als hätte dieses Unentschieden, dieses tolle Spiel, was wir jetzt gemacht haben, nicht so viel gebracht. Deswegen hoffe ich einfach, dass diese Euphorie nicht zu hoch ist. Klar, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Sollte man drauf aufbauen.
Ja, also ich finde, wir haben zwei Schritte nach vorne gemacht mit dem Spiel, was das Spielerische angeht, aber auch vielleicht für die Motivation, Mentalität für den Kopf, weil es ein guter Auftritt war. Du sagst völlig richtig, darauf lässt sich aufbauen. Ich habe es eben gesagt, mit ein bisschen mehr Glück hätte ein Sieg rausspringen können. Weil Kiel wirklich
dann
fast
die,
mit
dann,
ja?
Ja, ich wollte nur sagen, die Neuen gut integriert, mit Marmouche, der ein tolles Spiel gemacht hat, Burkstad ein tolles Spiel gemacht, Stojanovic ein gutes Spiel gemacht, Drigala in Ordnung gespielt, ist jetzt nicht seine normale Position als Rechtsverteidiger. Da freuen wir uns, dass wir dann am Wochenende wieder auf Sebastian Olsen setzen können.
Ja.
Und dann hast du noch einen Eric Smith, der in die Mannschaft kommen könnte.
Wo es aber auch schon heißt, dass er eventuell jetzt am Wochenende gegen Hannover noch kein Thema sein wird. Warten wir mal ab.
Okay, das hab ich. Ja, stimmt. Es war ja auch, kommt ja auch, glaube ich, aus einer Verletzungspause, ne?
Ja, auf jeden Fall hat er länger nicht trainiert, seit Anfang Dezember, glaube ich, nicht mehr. Aber da wäre ich auch ganz vorsichtig, weil so runtergespielt wie Timo Schulz die ganze Sache um Burgstaller zuletzt hat und dass er dann auf einmal doch in der Startelf auftaucht, weiß ich nicht, inwieweit das auch Taktik vielleicht dann ist von Schulz.
Wir werden's sehen. Bevor wir zu dem Hannover-Spiel kommen, wir sind schon ganz schön weit in der Zeit, habe ich gerade bemerkt. Das Himmelmann-Thema hat uns beschäftigt, glaube ich. Willst du noch was zum Spiel sagen? Sonst würde ich einfach mal sagen, dass wir gleich zu unseren kleinen Kürungen kommen.
Nee, außer dass ich mich nach wie vor darüber ärgere, dass Marmouche das zweite Ding nicht macht, Kiel mit seinem einzigen Torschuss den Ausgleich erzielt, war eine deutliche Leistungsverbesserung, aber die bringt uns am Ende auch nichts, wenn wir nicht endlich mal 3 Punkte holen, Mann. So.
Ja. So, hier ist der Kiezkicker der Woche. Wollten wir überhaupt mit dem Kiezkicker der Woche anfangen?
Ja, doch. Schieß machen los.
Ja. Omar Marmouche.
Wer auch sonst?
Der ägyptisch-kanadische Allrounder in der neuen St. Pauli-Offensive hat mit purer Gewalt den 1:0-Treffer erzielt und ist zu Recht diese Woche unser Kiezkicker des Tages, der Woche, so. Und für mich auch bislang der Kiezkicker des Jahres. Muss jetzt mal gesagt werden.
Ja, gut. War ja bislang auch noch nicht so viel. Nee, gehe ich vollkommen d'accord, gehe ich absolut mit. Ich hoffe sehr, 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 sehr doll und absolut inständig, dass er das, was er gegen Kiel gezeigt hat, was unheimlich viel Spaß gemacht hat, in den nächsten Wochen die komplette Restserie so auch bestätigt, weil dann werden wir noch viele Tore von ihm erleben und viel Spaß haben. Der war frech, er war überall irgendwie anzufinden zwischenzeitlich. Und war ein absolut belebendes Element, hat neue Wege, andere Wege gemacht, hat, finde ich, mit Burgstaller auch ein gutes Zusammenspiel gehabt. Wenn die beiden sich noch ein bisschen einspielen und fit bleiben und das so ein bisschen konstant auch abrufen können, die Leistung, die sie da gezeigt haben, dann glaube ich, mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in den anderen Mannschaftsteilen und bei den anderen Spielern könnte das vielleicht was werden, ohne groß in Euphorie zu verfallen.
Und ich muss sagen, ich habe den Transfer oder die Leihe letzte Woche ja etwas kritisiert und kann jetzt nur sagen, ich hoffe, dass es so weitergeht.
Ja, ich habe vorhin, glaube ich, schon zu dir gesagt, dass ich letzte Woche auch so ein bisschen überrascht war. Ist er, oder haben wir ja auch gesagt, ist er denn derjenige, so ein Leihspieler aus der ersten Liga, der 21 Jahre ist, der da jetzt die Wende vielleicht bringen kann? Ist es nicht vielleicht sinnvoller, einen gestandeneren Spieler zu holen? Stand jetzt, und ich finde, nach zwei Spielen und einem Kurzeinsatz und einem Startelfdebüt von ihm, kann man das noch nicht abschließend beurteilen. Das wäre zu früh, aber die Anzeichen stehen gut, dass eventuell dass doch die richtige Entscheidung von den sportlich Verantwortlichen gewesen sein könnte. Hoffen wir es zumindest, aber richtig abschließend beurteilen kann man es eben noch nicht.
Und man muss auch das Spiel jetzt gegen Hannover abwarten. Ich finde, wie gesagt, kann ich auch noch zum tausendsten Mal jetzt erwähnen, ich finde diese Euphorie, die jetzt aus irgendeinem Grund da ist, gefährlich. Und ich finde, man sollte dann auch mal zwei Spiele am Stück abliefern und einfach hoffen, dass das jetzt keine Eintagsfliege war.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Also es ist jetzt irgendwie so ein ganz schmaler Grat. Man muss die Euphorie natürlich nutzen, um die Spieler, die ja im Kopf her sicherlich auch ein bisschen getrübt sind und ja einfach auch ein bisschen gehemmt sind aufgrund der letzten Wochen, was auch verständlich ist. Wir sind ja alle nicht gut gelaunt, weil es nicht gut lief. Du musst irgendwie dieses Spiel nehmen, um dich daran hochzuziehen und zu motivieren. Aber du darfst auch nicht, wie du richtig sagst, in völlige Euphorie verfallen. Und ganz wichtig nochmal, es zählt nicht nur, gute Spiele abzuliefern. Inzwischen musst du auch wirklich punkten, weil ansonsten wird es immer, immer schwieriger. Wir brauchen Siege. Und das am besten in der Serie jetzt mal, zeitnah.
So ist es. Und einer, der momentan vielleicht nicht in große Euphorie verfällt, ist unser Dösbattel der Woche. Flippo, bitte.
Darf ich jetzt? Okay, ja gut. Also der Dösbattel der Woche ist mit Blick auf die letzten beiden Spiele auch ein Offensivspieler. Wir haben uns für Simon Mackinock entschieden.
Richtig. Mittlerweile ja nur noch Stürmer Nummer 3 plötzlich. Schulz hat häufig auf ihn gesetzt. Stand häufig in der Startelf und noch gegen den HSV zum 2:1 im Derby getroffen. Jetzt eigentlich hinter Burgstaller und Matanovic unser dritter Stürmer, ja. Der auch jetzt gar nicht zum Einsatz kam gegen Kiel.
Du hast es letzte Woche oder hast dich, glaube ich, letzte Woche schon mal darüber ausgelassen, wie er gegen Würzburg aufgetreten ist. Das war grenzte an der Frechheit. Nach seiner Einwechslung, und ich glaube, das war auch einer der entscheidenden Gründe, warum er dann gegen Kiel nicht die Möglichkeit und die Chance bekommen hat, sondern Matanovic dann bei der Einwechslung nach der überraschenden Startaufstellung von Burgstaller bevorzugt wurde.
So ist es. Ich glaube,
Entschuldigung, muss man einen Schluck trinken hier.
Symptoms, nein. trink du einen Schluck, Wie gesagt, ich habe es letzte Woche schon angesprochen, das war für mich so ein bisschen eine Frechheit, was gegen Würzburg diese Lustlosigkeit, die er so ein bisschen auf den Platz gebracht hat, folgendermaßen jetzt nur Stürmer Nummer 3 diese Woche. Wer weiß, wer in Flippo hier einen kleinen Anfall hat.
Irgendwas habe ich im Hals, keine Ahnung.
Hoffentlich keine...
Coronaviren, nee, ich bin da...
Ich möchte es nicht aussprechen.
Nein, alles gut. Ja, ich glaube aber Matanovic sowieso, Mackinock wird uns trotzdem noch im weiteren Saisonverlauf weiterhelfen können und für uns noch weiter ein wichtiger Faktor mit werden. Aufgrund seiner Größe, wie er die Bälle festmacht, die Stärken, die er ja unbestritten hat, über die wir die letzten Folgen auch immer wieder mal gesprochen hatten. Mhm. Das ist vielleicht jetzt bei ihm auch so eine Phase, wo es nicht gut läuft. Der ist wahrscheinlich auch selbst unzufrieden, dass er nicht so einschlägt wie gehofft. Was die Tore angeht, weil die Ausbeute ist ja nun echt mager bislang bei ihm. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das jetzt hoffentlich nur eine kurze Phase. Und vielleicht wollte Schulz ihn durch die Einwechslung von Matanovic auch vielleicht nur ein bisschen kitzeln.
Du weißt ja, ich habe immer sehr, sehr gute Kontakte. Und es ist tatsächlich so, dass eine gute Freundin von mir direkt neben Simon Mackinock wohnt. Und da möchte ich auf den Dösbeutel der Woche nochmal ansprechen. Weißt du, welcher Spieler letzte Woche ihn besucht hat?
Avivo.
Ich weiß gar nicht, ob ich das das ist richtig. Ich habe da so meine Quellen, die das mir bestätigen konnten.
Das habe ich bei Instagram, glaube ich, gesehen. Deswegen habe ich das
Ganze. Hast du sogar bei Instagram gesehen?
Ja, ja, irgendwie hatten die ein Bild zusammen gepostet. Deswegen konnte ich das einigermaßen fix entschlüsseln.
Genau, ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Das hatte ich jetzt nur anderweitig mitbekommen.
Ja. Ja. Halt dir den Kontakt warm.
Unser Dösbeutel der Woche, ja.
Gut, du hast es eben kurz angesprochen, wir sind schon relativ weit von der Zeit her. Wollen wir trotzdem einmal kurz einen Ausblick wagen auf den kommenden Samstag?
Es geht ins nächste Nordderby, Hannover 96.
Richtig, genau.
Ja, eine ganz komische Mannschaft irgendwie. Also ein Name, wo man ja auch am Anfang der Saison gesagt hat, die sind oben mit dabei. Ja, auch schon letzte Saison finde ich ganz, 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 ganz schwierig momentan zu beurteilen.
Ja, sie haben einen guten Start erwischt ins Jahr 2021 ja. Mit dem 4-0 gegen Sandhausen und dem 2-1 jetzt in Darmstadt letzten Spieltag. Die haben irgendwie nach durchwachsenem Saisonstart, den 96 hatte, und interner Unruhe, die ja da auch irgendwie schon zum guten Ton dazugehört, habe ich so das Gefühl, sich jetzt ein bisschen gefangen zuletzt und haben ja auch in der Winterpause, wenn ich das richtig mitbekommen habe, so intensiv beschäftige ich mich nicht mit Hannover 96, aber ich bin der Meinung, ich habe es mit einem Auge so mitlesen können, dass sie sich durchaus jetzt so eine kleine Aufholjagd hinterher vorgehaltener Hand vorgenommen haben und mit Platz 6, den sie aktuell belegen, 15 Spiele, 23 Punkte, sind sie ja auch nur 6 Punkte hinter dem drittplatzierten Kiel aktuell. Also abgeschrieben ist das Ganze ja noch nicht, was Anfang der Saison als Saisonziel ausgerufen wurde, nämlich der Wiederaufstieg oder zumindest oben mitzuspielen. Marvin Duksch, Ex-St. Paulianer, der ja auch, finde ich, nicht ganz so glücklich sich von uns verabschiedet hat.
Bin immer noch sauer drüber.
Ja, das war auch keine gute Art. Ist ja jetzt wieder erstarkt. Der war ja auch, stand auch ein bisschen in der Kritik und hatte eine kleine sportliche Krise, hat zweimal gegen Sandhausen getroffen und jetzt beide Treffer in Darmstadt auch gemacht. Ich glaube, dass Hannover unheimlich viel Qualität besitzt und das für uns die nächste Herausforderung wird, weil auch Hannover hat als Tabellenmittelfeldmannschaft, wie sie aktuell dasteht, doch noch Ansprüche und Ambitionen, nach oben noch mal ein bisschen Druck auszuüben und anzuklopfen.
Ich glaube, da hast du alles gesagt.
Ja.
Ich habe mich nicht viel mit Hannover beschäftigt. Ich weiß nur, dass das Spiel an einem Samstag stattfindet und
wir da hinfahren werden und uns die 3 Punkte holen. Endlich mal wieder nach dem Sieg am zweiten Spieltag, dem einzigen in dieser Saison. Es ist mal wieder Zeit für ein Dreier.
Mutig.
Wir müssen.
Flippo, du warst da, ne? Du warst da.
Ich war da, ja. Ich habe Historisches erlebt diese Saison.
Wahnsinn. Gut.
Vielleicht sollte ich am Samstag mal nach Hannover fahren und dann an der HDI-Arena klopfen.
Ich glaube, wir haben heute auch Historisches geleistet. Ich glaube, wir haben die Stunde heute voll.
Oh. Hoffentlich nehmen Sie uns das nicht übel. Unsere Zuhörer.
Ja, wir wünschen eine wundervolle Restwoche. Wir setzen uns jetzt beide nochmal schön an unsere Bachelorarbeit heute Abend. Und
so machen wir es. Damit wir bis Samstag zum Spiel viel geschafft haben und uns dann mit einem guten, ansehnlichen Sieg belohnen können.
Das wäre herrlich. Schön wäre das.
Wünschen kann man sich ja einiges.
Und heute werde ich auch unseren Schluss nicht verkacken.
Alles klar. Dann war es das für heute mit der Ankündigung von Finn. Und macht's gut, habt eine schöne Woche, habt ein schönes Spiel am Wochenende und hoffentlich erfolgreiches. Und von uns beiden heißt es jetzt, in Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ciao.